meine Damen und Herren, die Fähigkeit zu trauern, das steht über dieser Nachmittagseinheit, dieser Tagung. Aber meine erste Frage schon, gibt es eine Fähigkeit zu trauern, wie es zum Beispiel die Fähigkeit gibt, ein Instrument zu spielen oder eine Diskussion zu leiten? Kann man trauern lernen und üben, wie man sonst andere Fähigkeiten lernen und einüben kann? Ist Trauern überhaupt ein Willensakt? Oder ist das Trauern wie das Weinen und das Lachen nicht vielmehr eine gewissermaßen über uns kommende Gefühlsregung, die wir auch bei ganz unterschiedlicher Betroffenheit, wie sie bei diesem Thema auch heute und die nächsten Tage in diesem Saal beieinander ist, eigentlich nicht machen, die wir eigentlich nur an uns geschehen lassen können? Freilich, es gibt sie, die Unfähigkeit zu trauern, um den Titel des bekannten schon über 40 Jahre, vor 40 Jahren erschienenen Buches von Alexander und Margarete Mitscherlich zu zitieren. Es gibt offenbar die Möglichkeit, dass wir das, was uns eigentlich traurig macht, was bei uns, um es im Psychologendeutsch zu sagen, einen Trauerprozess auslösen oder gar zur Trauerarbeit veranlassen müsste, dass wir dieses eigentlich uns sehr wohl betreffende Geschehen nicht an uns heranlassen, sondern ignorieren und verdrängen. Diese Möglichkeit gab und gibt es im Umfeld der Ereignisse von Winden auch. So wie in den Jahren nach dem Krieg die Ereignisse und Erfahrungen des Dritten Reiches weitgehend verdrängt und aus dem persönlichen, vor allem aber aus dem öffentlichen Bewusstsein weitgehend herausgehalten wurden, so auch manchmal da. Deswegen hat damals dieses Ehepaar Mitscherlich das viel diskutierte Buch geschrieben. Die Fähigkeit zu trauern. Wie war es nach dem Amoklauf von Winnenden mit der Trauer, vor allem mit der kollektiven Trauer? Über die und nur über die möchte ich heute Nachmittag sprechen und Ihnen ein paar meiner Wahrnehmungen weitergeben. Dazu gehört, dass wir heute am 28. September über ein Ereignis reden, das nur etwas mehr als ein halbes Jahr her ist, das an diesem 11. März und die Tage danach nicht nur die Berichte und Kommentare der Medien beherrschte, sondern Hauptgesprächsthema vieler Menschen war, nicht nur in Winnenden und Umgebung, sondern, das hat das Medieninteresse ja auch wieder gespiegelt, deutschlandweit. Unsere ganze Gesellschaft, man mag das beurteilen, wie man will, war von diesem Ereignis ergriffen und erschüttert. Ja, behaupte ich, es gab etwas, so etwas wie eine sicher mit medialer Sensationsgier und voyeuristischer Anteilnahme vermischte kollektive Trauer in unserem Volk. Aber, und das versetzt diese Tagung, wie ich meine, in eine eigenartige Stimmungslage, an der ich auch Anteil nehme, die wir Teilnehmenden nicht außer Acht lassen können. Kollektive Trauer, das klang vorhin schon in dem Zitat an von Herrn Wagner, kollektive Trauer hat ihre Zeit, ihre sehr kurze Zeit. Sie ist schnell zu Ende. Andere Themen bewegen bald die Gemüter, während die Trauer und der Schmerz der Angehörigen, der Opfer, der Freundinnen und Freunde, der unmittelbar Betroffenen, auch mancher Einsatzpersonen andauert und, wie wir wissen, noch sehr viel Zeit brauchen wird. Man muss sich diese für die direkt und persönlich Betroffenen oft irritierende Selbstverständlichkeit, ich sage irritierende Selbstverständlichkeit, immer wieder klar machen. Während die offiziellen Trauerredner schon wenige Stunden danach Reden zu ganz anderen Themen halten mussten, Reden, die ihre Person und Rolle möglicherweise viel existenzieller berührten, bleiben die Angehörigen mit ihrer Trauer zurück. Hier geht auf einmal auseinander, was für ein paar Stunden oder wenige Tage beieinander rückblickend gesagt erstaunlich beieinander war. Aber eben, das muss man sich nüchtern eingestehen, eben nur für diese paar Stunden und für diese wenigen Tage beieinander sein konnte. Ich denke, es gehört auch zur Wahrnehmung von kollektiver Trauer, dass wir hier allgemein gesprochen nicht mehr von uns, dem Kollektiv, Volk, Gesellschaft oder wie wir es nennen wollen, mehr erwarten können. Das wäre, ich nenne es mal, moralischer Unsinn. Es ist gut zu wissen, dass unser Land in dieser Stunde der Trauer zusammensteht und dass Menschen überall auf der Welt Teil dieser Trauergemeinde sind. Ganz Deutschland trauert mit ihnen. Sie sind nicht allein. Mit diesen Worten endete die Rede des Bundespräsidenten bei der Trauerfeier am 21. März. Und kaum jemand hätte diesen Worten damals vor 6 Monaten widersprochen. Wir werden heute, das ist meine Überzeugung, diese geradezu globale Trauer nicht wiederholen, nicht wiederbeleben, gewissermaßen neu herstellen können. Auch Gedenktage können das übrigens nicht, auch wenn manche Redner das so suggerieren, als ginge das. Es geht nicht. Aber, und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, wir können uns im Rückblick an diesen Tag mit seinen furchtbaren Folgen auch an unsere Trauer erinnern. Das gilt übrigens auch im persönlichen Bereich. Menschen haben manchmal Selbstvorwürfe, weil sie von ihrer Trauer auch ihren engsten Angehörigen gegenüber, das wissen wir aus der Seelsorge, gewissermaßen wegkommen, wo sie doch eigentlich weiter trauern müssten. Es wäre unbarmherzig, von ihnen gewissermaßen jetzt weiter Trauer verlangen zu können. Das geschieht manchmal nicht zu knapp von dem Umfeld, in dem diese Menschen leben. Aber wir können sehr wohl dazu helfen, dass sie sich an ihre eigene Trauer erinnern. Trauer ist ja im weitesten Sinn die Erfahrung eines dramatischen, unser Leben und Existenzgefühl in seinem Kern treffenden Verlustes. Diese Verlusterfahrung haben die Trauer der persönlich Betroffenen, vor allem der Angehörigen, und die Trauer eines ganzen Volkes gemeinsam. Dieses Verlustgefühl begründet überhaupt erst diese Verbundenheit mit dieser großen, alle Grenzen sprengenden Trauergemeinde, von der der Bundespräsident und andere sprachen. Trauer, auch kollektive Trauer, ist und war darum mehr als nur Anteilnahme mit denen, die, wie es der Vater einer getöteten Tochter formulierte, ihren liebsten Menschen verloren hatten. Mehr als Anteilnahme. Auch ein Volk, eine ganze Gesellschaft hatte etwas sehr Elementares verloren oder fürchtete es auf immer zu verlieren. Die Tiefe und der Grad der Erschütterung, wie immer man sie auch wahrnehmen möchte, hat da, das ist meine Überzeugung, seinen eigentlichen Grund. Ich habe in den Tagen nach dem 11. März oft den Satz gelesen und gehört, nichts ist mehr, wie es war. Nichts ist mehr, wie es war. Für die Angehörigen leuchtet dieser Satz sofort ein. Gilt er auch für eine ganze Gesellschaft? Gilt er auch für eine kollektive Trauer? Trauer ist ja oft auch mit dem meist uneingestandenen Gefühl einer Kränkung verbunden. Warum das gerade mir? Warum das uns? Wie konnte das geschehen? Wie kann ein Mensch das tun? Warum hatte man es nicht verhindern können? In solchen und ähnlichen Fragen kommt dies zum Ausdruck und es ist gut, wenn wir uns gerade dieses Gefühl der Kränkung im Zusammenhang der Reaktionen, auch der gesellschaftlichen Reaktionen auf Winden, eingestehen und uns daran erinnern lassen. Winnenden war auch der Einbruch in eine Normalität, in unser sogenanntes normales Dasein, wie wir es uns anders normalerweise ja auch gar nicht vorstellen können. Eine furchtbare Unterbrechung des Gewohnten. So etwas mag anderswo passieren, aber doch nicht bei uns in den USA zum Beispiel. Aber das ist weit weg von uns. Und auf einmal tun sich Abgründe auf, die wir in unseren doch so alltäglichen zivilisierten Abläufen in Winden und anderswo nie vermutet hätten. Das erschüttert einen nicht nur, das kränkt, weil es den Verlust eines scheinbar unverwüstlich sicheren Sicherheitsgefühls mit sich bringt, das offenbar nach so einer Erfahrung so sicher nicht ist. Die biblische Weisheit aus Psalm 39, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben, bekam in diesen Tagen um den 11. März eine nachgerade ungeheuerliche Aktualität. Ich habe Ähnliches, ich musste damals diesen Gottesdienst halten, bei jenem Polizistinnenmord in Heilbronn erlebt. Nur eine Tote, hätte man sagen können, neben den vielen Verkehrsopfern und Getöteten, die jeden Tag in der Zeitung stehen. Warum hier diese Aufregung? Die ganze Stadt wurde abgesperrt. Warum diese allgemeine Trauer wegen einer ermordeten Polizistin? Warum auch da die vielen Blumen und Kerzen am Tatort, wie in Winnenden? Aber auch hier wurde dieser Mord als Angriff auf jene Institution verstanden, die als erste für unsere Sicherheit steht, die Polizei. Übrigens die beliebteste nach Umfragen Institution in unserem Staat. Wo dieses Sicherheitsgefühl schwindet, da in der Tat ist nichts mehr, wie es war. Da ist Entscheidendes oder scheint Entscheidendes verloren zu sein. Da tut sich ein Abgrund auf, dem keine Erklärungen beikommen können. In Winden war es noch mehr, eine zweite Kränkung sozusagen. Es waren Kinder. Und es war, wie eine Zeitungsüberschrift lautete, ein Angriff auf das System Schule. Auf jene Einrichtung also, die unsere Kinder für das Leben vorbereiten soll. Die Toten in den Schulräumen, und so war es wohl auch geplant. Man darf nicht vergessen, dass die Tat des Tim K. auch seine eigene Rationalität hatte. Die Toten in den Schulräumen waren deswegen eine schreckliche Verhöhnung dessen, was doch Schule und Ausbildung sein will. Ja, was der Schwerpunkt aller unserer gesellschaftlichen Bemühungen und politischen Entscheidungen sein muss, ja auch hier, Bad Boll steht ja auch dafür. Auf einmal sollte ein wie immer fehlgeleiteter Jugendlicher dies alles in einem Blutbad versinken lassen. Eine Schule ist doch eine Bildungseinrichtung, die den gebildeten, ausgebildeten, in vielerlei Hinsicht zivilisierten Bürger im Blick hat. Einen Menschen also, der letztlich seine Fähigkeiten für sich und seine Gemeinschaft einsetzt. Und dann das. Welche Früchte ernten wir eigentlich für die ja nicht geringen Bemühungen und finanziellen Einsätze im Bildungsbereich? Wie viele von den pädagogischen Bemühungen kommen denn wirklich an? Vor allem bei denen, die Sie wie dieser Tim K. besonders nötig gehabt hätten. Eine Bildung, die diesen Namen wirklich verdient und nicht nur den Kopf, sondern die ganze Person erreicht. Schon allein diese Frage stellen zu müssen, ist für jeden, der für Bildung und Unterricht auch in unserer Kirche Verantwortung übernommen hat und gern lehrt und gern unterrichtet, eine Kränkung, die sehr tief geht. Winden war für unsere Gesellschaft auch ein Fanal, eine Art Menetekel, auch eine tiefgehende Enttäuschung darüber, wie wenig offenbar das System Schule bei einem Tim K. letztlich vermochte, wie wenig es eigentlich bewirken konnte. An Bildung, an Ausbildung ganz normaler menschlicher Tugenden, vor allem an der Ausbildung eines im wahrsten Sinn gesunden Gewissens, eines ihn selbst und sein Selbstwertgefühl aufbauenden Verantwortungsgefühls. Es macht nachdenklich, wenn ich lese, dass die Schule, diese Systemschule, selbst für nicht wenige, Zitat, ein Verdichtungsort von Frustrationen und Demütigungen ist. Winden, eine Kränkung auch für unsere Kirche, für unsere Gemeinden. In Weiler zum Stein wurde er konfirmiert. im Namen dessen, zu dem wir uns als Christen bekennen. Er gehört weiter zu uns, zugehörig zur Gemeinschaft der Heiligen. Man muss das so hören, auch als toter Amokläufer. Auch wenn noch keine Kerze auf dem Altar für ihn aufgestellt werden konnte, verständlicherweise noch nicht. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Das gilt vor allem für die Opfer seiner Wahnsinnstat und den Angehörigen. Dieses Wort gilt aber auch ihm und seiner Familie. Hatten wir ihn aus dem Blick verloren? Waren wir ihm und seinen Eltern Bruder und Schwester, aufmerksame Nächste? Haben wir die Möglichkeit von Nähe und Zuwendung genutzt, wirklich genutzt? Haben wir vielleicht dabei jene vergessen, jene vielen Tim Kahrs, die wir in ihrer kaum Aufmerksamkeit erregenden Unscheinbarkeit, in ihrem oft dumpfen und desinteressierten Schweigen einfach übersehen, überhört haben, ohne dass das jemand gestört hat? In diese kollektive, auch unsere Kirche nicht aussparende Trauer mischt sich, wie kann es anders sein, auch die Frage der Schuld. Einer nicht genau fassbaren Schuld, mit der niemand im Konkreten angeklagt werden kann. Aber einer Schuld, die wir auch nicht einfach abschütteln können mit dem Hinweis auf andere Verantwortlichkeiten und andere Erklärungsmuster. Schuld und Kränkung liegen hier sehr eng beieinander. Es wäre fatal, dies einfach ignorieren zu wollen. Es war in der Presse und in den Trauerreden viel von der Unfassbarkeit dieses schrecklichen Ereignisses die Rede, davon, dass das, was in Winnenden und Wendlingen geschah, uns an die Grenze des Verstehens geführt hat. Man sprach von einer unergründlichen Tiefe, vom Abgrund. Wir alle haben eine Ahnung davon bekommen, wieder davon bekommen, was eine solche Tiefe, was ein solcher Abgrund sein kann. Und daran zu erinnern, heißt nicht, sich zur Tatenlosigkeit verdammt zu sehen. Das wäre eine vollkommen falsche Schlussfolgerung. Aber es heißt, sich der Illusion zu begeben, als könnte man gewissermaßen mit seiner Ratio etwas Unergründliches ergründen wollen. Das ist eine Lebenslüge, die wir uns nicht länger leisten sollten. Auch diejenigen haben diese Abgründigkeit erfahren, die von Berufswegen reden mussten. Sie haben erlebt, wie es einen die Sprache verschlägt, gerade dort, wo man meinte, in der Situation angemessenes Wort gefunden zu haben. Viele, hoffentlich viele, haben auch erlebt, es ist gut, wenn man diese Sprachlosigkeit aushalten kann. Aushalten kann, ohne sie, was leider auch passiert ist, sie wiederum zelebrieren zu müssen. Wir Theologen können das sehr gut, Sprachlosigkeit zelebrieren. Die verzweifelte Suche nach Gründen, die nicht nur bei der Presse anzutreffende geradezu Sucht nach einer Erklärung des Unerklärlichen, das Aufgreifen und Aufbauschen jedes Interviewschnipsels, jedes noch so unbedeutenden Details der Abläufe des Geschehens, haben die Tiefe dieses abgründigen Geschehens nur noch tiefer, nur noch abgründiger erscheinen lassen. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Die Menschen mussten mit dieser ihrer ganz unterschiedliche und widersprüchliche Gefühle hervorrufenden Trauer nicht allein bleiben. Es war die seelsorgerliche Begleitung, es waren vor allem, so habe ich es erlebt, die Gottesdienste, wo all das, was diese Trauer ausgelöst hatte, wo auch die quälenden Warum-Fragen, auch dieses Konglomerat von Kränkung und Schuld und verständlichen Schuldvorwürfen abgelegt werden konnte. Es wurde spürbar, dass Weinen, die Klage, auch die nicht recht begreifliche Angst vor dem Einbruch des Unvorhersehbaren, das passt nicht in ein Weltbild unserer Gesellschaft, wo alles im Kalkül, in der Berechenbarkeit von Planung aufgeht. Das Unvorhersehbare hat bei uns keinen Platz. Selbst im Fußballspiel nicht, wo man den Pfostenschuss meint, auf die Unfähigkeit des Stürmers zurückführen zu können. Diese Angst Das Weinen und die Klage können aber auch, das war eine gewissermaßen anthropologische Grunderfahrung von Menschen, die mit Glauben vielleicht sonst nicht so viel anfangen konnten, braucht eine Adresse, braucht ein Gegenüber, braucht einen Gott, dem man das alles, die unsortierten Gefühls- und Erklärungswelten, geradezu vor die Füße werfen konnte. Wir müssen immer wieder neu lernen, dass die Klage eine elementare Glaubensäußerung ist und dass wir Menschen in der Zumutung des Glaubens nicht von den Antworten, sondern von ihren Klagen, von ihren Fragen her begreifen müssen. Ich meinte, in dem überfüllten Gottesdienst in der Schlosskirche am Tag danach zu spüren, dass dieser Raum mit dem Kreuz in der Mitte etwas aufnehmen und vor allem den Menschen viel abnehmen konnte von dem, womit jeder von uns, der einfühlsamste Seelsorger und der kompetenteste Therapeut, schlichtweg überfordert gewesen wäre. Es gehört auch zur Kompetenz einer Seelsorge und Begleitung, sich dieser Grenzen bewusst zu sein, ohne gewissermaßen jemanden mit seiner Fürsorge zu überfordern. Es gibt auch eine Fürsorge, womit wir gewissermaßen die der Fürsorge Bedürftigen überfordern. Auch diese Erfahrung gab es in Winnenden. Von Dietrich Bonhoeffer stammt das Wort: Ich glaube, dass Gott aus allem, ein sehr gewagtes Wort, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann. Da sagt einer, der Böses in seiner Abgründigkeit nun wahrhaft erlebt hat, erleben musste. Dafür braucht der Menschen, schreibt Bonhoeffer, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. In solch einem Glauben müsste eigentlich alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Und weiter, ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er aufrichtige Gebete, verantwortliche Taten wartet und darauf antwortet. Gemeint ist der leidensfähige und mitleidende Gott, der auch die Abgründe kennt, für die wir keine Erklärungen haben. Auch das, meine ich, ist in diese kollektive Trauer mit eingegangen, auch wenn man dafür nun verständlicherweise keine Belege aufführen kann. Aber es gehört mit zu dieser Trauerarbeit, zur Erinnerung an diese Tage im März, nämlich zu fragen, ob wir vielleicht mit unseren Vorstellungen und Konzepten von Leben und Zusammenleben die Illusion nähren, als dürfte es diese Tiefe und diese Abgründe nicht geben, als könnten wir irgendwie über sie hinwegkommen, sie ausblenden mit unseren Erklärungen oder mit einer dauernd auf Unterhaltung ausgerichteten Eventkultur. Die brutale, die unvorstellbar grauenhafte Dominanz dieser Tiefe und dieser Abgründe, die Medien haben sie ja ohne Aufenthalt dauernd beschworen, haben Schüler und Lehrer, haben die Angehörigen der Toten mit eigenen Augen gesehen und sehen müssen. Und die Bilder werden sie verfolgen. Wir haben andere Bilder. Das Bild des mitleidenden Christus, von dem wir sagen, dass er selbst in diese Abgründe hinabgestiegen ist. Hier ist gewissermaßen unser Glaube auf die Probe gestellt worden. Wir können selber nicht entscheiden, ob er sie bestanden hat und dürfen das auch nicht. Wir haben die einprägsame und in solchen Momenten beruhigende, für viele tröstliche Bildsprache eines gottesdienstlichen Raumes erlebt. Wir haben erlebt, dass dieser Raum auch ein Raum der Vergebung werden kann. Diese Bilder, diese Sprache der Bilder leugnen die andere Wirklichkeit nicht. Aber diese Wirklichkeit bleibt dann auch nicht einfach als brutum factum, nicht als unbegreifliche Schicksalsmacht stehen. Darin, zum Schluss, liegt wohl das Geheimnis der Trauer, auch der eines ganzen Volkes, dass wir mit unseren abgründigen Erfahrungen diesem Kreuz begegnen und dabei, das können wir nicht machen, eine gemeinsame Sprache finden. Die Menschen haben ein kaum in Worte zu fassendes Gespür dafür bekommen, was unser Leben auch bereithält, was durch die glitzernde Konsumwelt nur künstlich verdeckt ist. Abgründe und Tiefen, in die die Nächsten, die Nachbarn am gleichen Ort gestürzt wurden und vor denen wir bewahrt sind. Merkwürdig, wenn man mal darüber nachdenkt. Aber die Menschen in Winden und darüber hinaus haben auch erlebt und erleben es noch, was es bedeutet, in ihrer Trauer diese Anteilnahme, den seelsorgerlichen Beistand und die ganz praktische Hilfe zu erfahren. Das wäre gewissermaßen die Trauerarbeit, die aus dieser Trauer erfolgt und zu der Sie ja auch thematisch sich in diesen zwei Tagen widmen wollen. Zu dieser tiefen Erfahrung gehört, dass unser aller Leben nicht garantiert ist, dass wir keine garantierten Sicherheiten haben, sondern unser Leben sich einem anderen verdankt. Diese Gewissheit freilich, die haben wir nicht, um die können wir nur bitten. Aber sie gehört zu der Trauer, wie wir sie als Christen verstehen, unbedingt dazu. Ich danke Ihnen.